Wir stehen mitte in dem zweiten Petrusbrief. Ja, wir sind fast schon am Ende angekommen. Im dritten Kapitel befinden wir uns. Der Petrus hat ein großes Anliegen auf seinem Herzen liegen. Man kann es verstehen. Er weiß, dass sein Lebensende nahe ist. Der Herr hat ihm dies auch ganz persönlich gezeigt. Und nun möchte er den Christen, denen er den Brief schreibt, die im Gebiet der heutigen Türkei leben, helfen, dass sie ihren Glaube, den Gott ihnen geschenkt hat, nun auch ausstatten mit allem, was sie dazu nötig haben, was Gott ihnen auch gibt in seiner Freimütigkeit und in seiner Güte. Davon berichtet er im ersten Kapitel. Sie solle ihre Berufung und Auserwählung festmachen. Im zweiten Kapitel steht nun, dass mitten hinein ihre Gemeinschaft viel ihr Lehre und ihr Lehrer kommen werde. Aber sie dürfe getrost sein, Gott ist nicht unachtsam, sondern er weiß auch, mit den Umständen umzugehen. Und Beispiele aus der Geschichte des Alten Testaments zeigen es auf, dass er ein lebendiger Herr ist, der richtet, die Ungerechtigkeit richtet. Im dritten Kapitel wendet der Petrus nun seinen Blick hin auf das Leben in diesen letzten Tagen. Ja, wie lebt man in einer Zeit, wo so viel Spott und Hohn gegenüber Gott vorhanden ist? Ich lese uns da nochmal die ersten Verse von Vers 1 bis Vers 9 vor. Kapitel 3, 2. Petrusbrief, die Verse 1 bis 9. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, willentlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist. Hier ist die Schöpfung Gottes auch angesprochen. Und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort, also durch Gottes Wort, aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße komme. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Ich möchte am Anfang kurz noch mit uns still werden und beten. Herr, wir wollen zu dir kommen. Wir leben in diesen letzten Tagen und wir merken, wie in dieser Welt sich immer mehr die Gottlosigkeit ausbreitet. Sie rüttelt ganz stark an unserer eigenen Türe. Immer wieder werden wir damit konfrontiert. So haben wir es nötig, Herr Jesus Christus, durch dein Wort unterwiesen zu werden. Nicht nur die Christen damals, sondern auch wir heute. Ja, gerade wir heute, die wir noch viel näher vor deiner Wiederkunft leben, brauchen deine Ermutigung, deine Stärkung, aber auch, wo es notwendig ist, deine Ermahnung. Wir danken dir, dass du uns dies schenken möchtest. Wir danken dir, dass wir von deinem Wort leben können, dass es eine so gute und reichhaltige Speise ist. Wir danken dir, unser himmlischer Vater, dass du auch heute Morgen uns helfen möchtest, denn wir sind schwach und vermögen nicht von uns aus mit unserer eigenen Kraft und Anstrengung, dich zu erkennen und recht auf dich zu hören. Erbarme dich über uns. Gib, Herr, in deiner Gnade Licht. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leite zu dir, dass sie uns bringe in deine Gegenwart, dass sie uns schauen lasse auf deine Herrlichkeit. Ach Herr, wir danken dir, dass wir uns jetzt in deine Hände legen dürfen. Leite du auch mich an und steh mir bei, Herr, dass meine Predigt eine Predigt sein kann, die in deiner Kraft geschieht, zu deiner Ehre. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eines ist ganz klar: Das Leben, was wir führen, bringt uns oft dahin, dass wir fragen, wie können wir mit diesen Menschen umgehen? Wie können wir auf sie reagieren richtig? Sie leben nach ihrer eigenen Lüste, so werden sie uns hier dargestellt. Und sie übersehen absichtlich, willentlich. Das heißt, eigentlich in ihrem Herzen merken sie sehr wohl, dass es einen lebendigen Gott gibt. Eigentlich in ihrem Herzen ist ihnen bewusst, dass sie Sünder sind. Aber die Sünde selbst verhindert es, ihre Verdorbenheit, dass sie dies auch sich zugestehe und den lebendigen Gott aufsuche, den Herrn Jesus Christus aufsuche und umkehre. Und so spotte sie und so schimpfe sie und so sage sie dieses Wort Gottes, und dieser Gott sind ganz und gar unzuverlässig. Da haben wir ja letztes Mal schon ein klein wenig uns darüber auch Gedanken gemacht. Es ist nicht leicht für uns dann die Bibel festzuhalten und zu sagen, jawohl, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in dem Herrn Jesus Christus. Aber genau so ist es. Sie gelten. Und durch den Herrn Jesus Christus dürfen wir sie selbst auch in Anspruch nehmen. Das ist gut zu wissen. Aber hier in unserem Text, da ist eine gewisse Spannung enthalten, die möchte ich zuallererst am Anfang ein bisschen schildern. Auf der einen Seite steht hier ja, dass es so viele gibt, die einfach gottlos sind und die werden aufbewahrt bis zum Gericht am Ende. Und dann aber steht auch, dass der Herr sich doch einiger erbarmen möchte, dass sie nicht verloren gehe, sondern zur Buße komme. Manchmal würden wir gerne so wissen, wer sind es denn? Die Erwählten, die nun wirklich auch umkehren, zum Glauben kommen, errettet werden. Wäre es nicht viel einfacher, wir würden also sie kennzeichnen, Gott würde sie kennzeichnen und ein Kreuz auf ihren Rücken malen. Dann wüssten wir in dieser großen Horde von Menschen, die uns immer wieder begegnet, wem lohnt es sich denn hinterherzugehen und wem lohnt es sich nicht hinterherzugehen. Ich glaube, wenn man über Jahre hinweg immer wieder in verschiedene evangelistische, missionarische Dienste versucht hat, Menschen zu erreichen oder einfach nur im täglichen Zeugnis, was ja so wichtig ist, im täglichen Zeugnis eines jeden Einzelnen am Arbeitsplatz. Dann denkt man manchmal, ach, wie viel Zeit hat man verbracht mit Einzelnen? Wie oft hat man mit ihnen gesprochen? Wie oft hat man sie versucht zu erreichen und zu gewinnen? Aber sie sind abweisend. Und bis heute, bis zum heutigen Tag, bis zu diesem Augenblick scheint alles Bemühen erfolglos gewesen zu sein. Das ist etwas, was einen arg anficht. Und die Christen, denen der Petrus diesen Brief schreibt, sind auch dadurch angefochten. Ein Problem besteht darin, das kann man sich bildlich vorstellen. Wenn jemand nun mir gegenübertritt und seinen ganzen Spott gegenüber Gott ausschüttet und mir zu erkennen gibt, dass er selber gar nichts von dem lebendigen Gott hält und das Wort Gottes verachtet, dann ist es ganz schwer, darauf nicht zu reagieren und im Herzen verletzt zu werden. Kennt ihr das? Ich glaube, ihr kennt es alle. Wisst ihr, das Problem für uns ist folgendes. Wenn diese Spötter da sind, die uns begegnen, von denen hier der Petrus redet, und wenn sie dann ihren Mund auftun und mit ihrem Spott dann also loslegen, dann beginnt sich unser Herz doch zu verschließen. Und etwas, was wir eigentlich nicht tun sollten, fängt an, mehr und mehr Raum in unserem Herz zu gewinnen. Nämlich, dass wir gar nicht mehr so ein großes Herz und ein großes Anliegen haben für die Verlorenen. Das ist die Spannung, die wir hier auch haben. Auf der einen Seite die Spötter, auf der einen Seite die wirklich gar nicht aufhören können, über Gott zu spotten, auf der anderen Seite aber die Langmut Gottes. Da steht ein Wort, was man auch übersetzen könnte, das große Herz, Makrothymia. Also das sind zwei Wörter, Makro, das wisst ihr alle, groß, Thymia, das ist ein Wort, was auch Herz bedeuten kann. Langmütig, ein großes Herz habe. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, dass es mir so ergeht, dass im Anblick dieser Welt und der Gottlosigkeit in dieser Welt mein Herz immer kleiner werden zu scheint. Und ich immer genauer hinschaue, darauf lohnt es sich noch. In einer Biografie über den George Whitefield steht Folgendes berichtet. Ein Mann Gottes, den Gott gebraucht hat als Evangelist, und aber Tausende sind durch seine Verkündigung durch Gottes Gnade errettet wurde. Aber in der Biografie steht, dass er am Ende sehr vorsichtig geworden ist. Vorsichtig im Hinblick darauf, Menschen entgegenzukommen, ihnen ihre Hilfe, seine Hilfe anzubieten. Warum? Weil er so oft ausgenutzt wurde. Weil er so oft, also in einer Art und Weise behandelt wurde, dass er den Eindruck hatte, das ist nicht fair, das ist nicht richtig. Geht es uns nicht auch so? Jetzt, gerade im Hinblick auf die, wo den Herrn Jesus noch nicht kenne, im Hinblick auf die Verlorene, dass ich mir einen ganz harten Mantel anlegen kann, wenn ich hinaus in diese eisige Welt gehe. Ein ganz harter Mantel. Und ich kann mich auf die Rauheit und auf die Lieblosigkeit der Welt einstellen und fast genauso hart werde, wie sie ist. Ich glaube, dass ein Anliegen des Petrus ist, den Geschwister dies klar zu machen. Ihr wisst, es sind schwere Zeiten, es sind schwierige Tage, in denen ihr lebt. Und es sind wirklich Menschen, die überaus gottlos sind. Aber bitte vergesst bei all dem nicht, dass Gott ein großes Herz hat. Und mit der heraus aus diesen verlorenen Menschen rettet. Das muss ich mir sagen lassen. Das soll ich begreifen und mitnehmen und verstehen. Es ist gar nicht leicht. Ich habe es wirklich nicht leicht, weil ich so klein bin und Gott so groß ist. Hier in unserem Text steht zum Beispiel, dass also 1000 Jahre für ihn wie ein Tag ist. Ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Meine Zeitrechnung ist eine ganz andere Zeitrechnung als Gottes Zeitrechnung. Habt ihr das auch erlebt? Wir sagen von unserer Seite aus, jetzt müsste eigentlich etwas geschehen. Manchmal sind es gerade Anliegen, die wir für Verlorene haben. Manchmal sind es aber auch Anliegen, die wir für uns haben. Die dürfen wir hier durchaus auch mitsehen. Und wir sagen dann, ach Herr, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht begreifen. Also nach meiner Uhr, nach meiner Planung, nach meiner Organisation, da müsste das jetzt doch auch so kommen, dass jetzt dieser nächste Schritt folgt. Dass dieses Anliegen, dieser Wunsch, dass der jetzt in Erfüllung geht. Dass der Mensch sich bekehrt, dass ich in dem Punkt vorankomme, was auch immer. Und dann stehen wir in unserem Leben und wir verstehen die Welt nicht mehr. Wir verstehen sie nicht mehr. Wir sagen, es ist schon schwierig genug für uns in dieser Welt zu leben. Es ist schon schwierig genug, mit all dem zurechtzukommen, was diese Welt uns bietet, wo wir uns durchkämpfen müssen als Kinder Gottes in einer finsteren Welt. Aber jetzt ist es auch noch so, dass wir Gott nicht mehr verstehen können. Wir können Gott gar nicht mehr verstehen. Wir können gar nicht Gott begreifen, was er von seiner Seite aus auch tut und wie er handelt. Wir können das Maß nicht mehr nachmessen, mit dem er misst. Und das können wir ganz und gar nicht. Wir können das Maß, mit dem er misst, nicht nachmessen. Seine Wege sind viel höher als unsere Wege. Seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Der Petrus hat es für sich persönlich auch kennengelernt, in seiner Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus und seine Anliegen waren viel höher, als er mit seinen Wünschen und Zielen es verstehen konnte. Er stand einmal vor ihm und sagte, das geschehe dir ja nicht. Also gemeint war Jerusalem, Kreuzigung, Auferstehung. Das hatte Herr Jesus vorher gesagt, er muss nach Jerusalem, er muss getötet werden. Das geschehe dir ja nicht. Wir verstehen Gott nicht. Nicht, dass wir ihn überhaupt nicht verstehen könnten. Gott sei Dank, dass er uns so viel geoffenbart hat von sich in seinem Wort. Und wir durch seinen Geist dies begreifen und verstehen können. Aber hier lesen wir von einer Not, die unmittelbar vorhanden ist, nicht nur bei den Leuten damals, sondern eben auch bei uns. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Von denen etliche, da können wir jetzt durchaus sowohl die nehmen, die es ganz negativerweise verspotten, als auch die, die eben durchaus daran festhalten, aber eben gar nicht mehr wissen, ja, warum tritt es denn nicht ein? Der Herr zögert es hinaus. Das sind unsere Gedanken ganz oft. Der Herr handelt nicht so, wie er handeln sollte. Ich finde es gnädig, dass Gott uns erklärt, wie wir falsch über ihn denken. Er könnte auch still sein und könnte sagen, von meiner Warte, von meiner Seite aus ist alles richtig. Ich mache nie was verkehrt. Wenn Sie falsch von mir denken, ist es doch Ihre Schuld. Macht er aber nicht. Aber das sind unsere Empfindungen. Ich kann sie mir vorstellen. Diese Christen. Ich kann sie mir vorstellen, wie sie durchgerüttelt werden in ihrem Leben. Und jetzt stehen sie in ihrer Gemeinde und der Brief von dem Petrus wird vorgelesen. Und sie haben in ihrem Innern, in ihrem Herzen genau diese Einstellung, diese Gedanken sind da. Ach Herr, wann wird es denn endlich soweit sein? Wann wird es denn endlich soweit sein? Alle ihr Väter und ihr Mütter, die ihr heute Morgen hier seid, oder auch Omas oder Opas, es ist völlig egal, wie oft sagen wir das nicht für uns. Wann wird es endlich so weit sein, dass... Und dann haben wir unsere Anliegen, ne? Für unsere Kinder, für unser Leben, für unsere Umstände. Wann wird es endlich so weit sein? So ging es den Christen damals auch. Und dann der Vorleser von diesem Brief, der sagt es, der Herr zögert nicht. Der Herr zögert nicht. So steht es hier in diesem 9. Vers. Der Herr zögert nicht. Der Herr kann nicht schneller handeln. Er ist der Schnellste überhaupt. Ich will es mal mit einfachen Worten sagen. Es gibt niemanden, der schneller ist als der Herr Jesus Christus. Er muss ja nirgendwo hingelangen, um an einen Ort zu kommen. Wir müssen das schon von uns aus gesehen, aber er ist allgegenwärtig. Niemand kann schneller und wirksamer handeln als der lebendige, dreieinige Gott. Niemand kann so unmittelbar nur durch ein einziges Wort alles verändern. Das sagt einmal nun auch der Hauptmann dem Herrn Jesus, sprich nur ein Wort. Der hat es recht gesagt. Sprich nur ein Wort. Und der Herr hat ein Wort gesprochen. Und der Knecht, der Diener von diesem Hauptmann war wieder gesund. Also, sollten wir uns das einprägen. Wir müssen es uns immer wieder sagen, wenn wir an einem Punkt stehen, wo wir denken, ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr aushalten, diese Spannung, ich kann es nicht mehr aushalten, dass das noch nicht erledigt ist und dass dieses Problem noch nicht gelöst wurde. Ich kann es nicht aushalten, diese Last weiter zu tragen. Ich bin nicht dazu in der Lage. Herr, du bist zu langsam, du bist zu langsam. So denken wir. Das sind unsere Gedanken. Und dann lest diese Verse und sagt sie euch. Der Herr zögert nicht. Der Herr zögert nicht. Manchmal müssen wir den Herrn Jesus bitten, uns die Augen aufzutun, damit wir das ganze Bild sehen. Wenn man mal mit Kindern in ein Museum geht, in ein Kunstmuseum, nicht, dass ich euch das empfehlen wollte, die Bilder, die heute gemalt werden, sind nicht nach meinem Geschmack. Aber versteht ihr, nur als Beispiel, man stellt sich mit dem Kind vor einem schönen Bild hin. Und das Kind schaut dieses Bild an. Und das Kind ist vielleicht noch etwas einseitig und noch nicht geschult, mit dem Auge ein Bild vom Vordergrund, vom Hintergrund zu betrachten, von der Farbe, von der Form, von der Gestaltung her zu betrachten. Was siehst du, fragt der Vater. Das Kind sagt, ich sehe ein Bild. Und dann fällt vielleicht eine einzige Sache ihm ganz besonders auf, dem Kind. Da ist eine Sonne. Oder da ist ein Baum oder ein See. Oder das sind zwei Menschen auf diesem Bild. Geht es nicht uns manchmal genauso? Wir sehen in unser Leben hinein und wir sehen nur ein oder zwei Dinge. Aber wir sehen nicht das ganze Bild. Gott schaut das ganze Bild auf einmal. Und er sagt, wenn du das ganze Bild sehen würdest, würdest du doch begreifen, warum ich handle, wie ich handle. Dass ich nicht zögere. Dass mein Plan ein so überragender, so ein großer und herrlicher Plan ist, der so viel mit einschließt, dass es anbetungswürdig ist. Wenn ich dir im Himmel diesen Plan einmal näher zeige, und das werden wir dann auch besser verstehen, ich weiß nicht, ob wir dann alles verstehen werden, manche Dinge werden auch im Himmel noch uns verborgen sein, weil wir nicht Gott selber sind und nicht Allwissenheit in dem Sinn haben können, aber nichtsdestotrotz, wir werden Dinge viel besser verstehen und zufriedener sein und einfach auch glücklicher sein. Ganz zufrieden, ganz glücklich. Aber jetzt sehen wir nur noch Teile. Und wir sagen dann immer, der Herr zögert. Wir stehen hier in unserem Kampf. Wir stehen hier ja, mitten in unserem Alltag und wissen nicht, können wir jetzt noch vertrauen? Kommt es nicht auch dazu? Ist das nicht eine Anfechtung, die Gott, die, ich muss es anders sagen, die gerade der Gegenspieler Gottes, die der Satan und die Welt uns eben dauernd auch entgegenführt. Kannst du dem Herrn noch vertrauen? Die Verheißung seiner Wiederkunft, die hier ganz besonders im Auge ist, aber auch all die andere große und kleine Verheißungen, die ihr ins Herz gelegt bekommen habt von dem Herrn Jesus Christus, in eurem Wort gelesen habt in der Bibel und euch vielleicht angestrichen habt. Warum? Warum erfülle sie sich nicht? Wir haben darauf vertraut. Wir sind diesen Weg gegangen. Wir habe viel eingesetzt. Wir haben Zeit und Kraft und Mühe eingesetzt. Aber warum? Warum erfüllt es sich jetzt nicht? Können wir noch vertrauen? Seid ihr vielleicht auch in der Situation wie die Christen damals? Ich glaube, dass wir mit derselben Probleme heute zu kämpfen haben. Dass wir dieselben Nöte haben, wie eben hier den Christen es auch erklärt wird und die Nöte dahinter auch stehen in ihrem Leben. Wir sind auch angefochten. Kann ich dem Herrn weiter vertrauen? Kann ich ihm vertrauen, auch da, wo ich ihn nicht verstehe, wo ich seine Zeitrechnung, wo ich sein Handeln, wo ich sein Vorgehen nicht verstehe? Warum vertrauen wir Gott? Manchmal ist es ganz gut, sich selbst diese Frage zu stellen. Wir vertrauen Gott nicht aus dem Grund, weil wir ihn verstehen, in allem bis ins Letzte hinein verstehen. Sondern wir vertrauen Gott, weil er uns sich in seinem Wort und durch seinen Geist in unserem Leben geoffenbart hat mit dem, was wir verstehen durften. Und das sind ganz einfache Dinge. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingegeben hat, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das Evangelium. So einfach, Spurgeon hat es gesagt, ein Kind kann es verstehen. Wenn wir manches nimmer verstehen, sollten wir uns an dem festhalten, was wir verstehen dürfen. Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist gut. Gott, heißt es einmal im 1. Johannesbrief, ist Liebe. Haltet ihr euch daran fest, in den Momenten, wo alles so verworren ist, alles so verschwimmt wie in einem tiefen Nebel. Und wir die Schritte vor uns nicht mehr sehen können. Wir sehen nicht einmal mehr den nächsten Schritt, den wir gehen sollen. Wir sehen nicht mehr den Weg. Wir sehen nicht mehr ein Ziel vor unseren Augen. Wir können nicht erkennen, wo geht es jetzt weiter in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr. Und dann stehen zu bleiben bei dem, was wir wissen über den Herrn Jesus Christus, über den himmlischen Vater, über den Heiligen Geist, was wir wissen anhand von dem Wort Gottes. Und immer wieder es sich zu sagen, immer wieder es festzuhalten. Eines ist hier in ganz besonderer Weise zum Ausdruck gebracht in unserem Text, wo quasi der Petrus die Geschwister hinführen will. Er ist nun älter. Er ist nicht mehr so vorschnell. Er weiß um diese Leiden und Nöte, die Geschwister mitmachen. Und er erklärt ihnen, schaut mal, ihr lieben Geschwister, diese Zeit, in der ihr lebt, ist eine schwierige Zeit. Aber ihr müsst lernen von der Geschichte, ihr müsst lernen von Gottes Werken, ihr müsst lernen von der Schöpfung, ihr müsst lernen, das ist das Beispiel, was er hier gebraucht, ne? Was ist geschehen am Anfang? Wie wurde alles begründet? Und wie hat dann alles auch seinen Fortgang genommen? Wie wird alles erhalten? Wie hat alles einen Bestand? Und wie wird alles dem Ziel zugeführt? Das sind die Gedanken, die er hat. Und die Antwort ist ja ganz einfache. Durch das Wort. Durch das Wort Gottes. So sagt er es ihnen hier. Ich lese es euch kurz nochmal vor. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und durch das Wort Gottes wird auch alles erhalten, wird auch alles seinem Ziel zugeführt. Die jetzigen Himmel, Vers 7, aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart, für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Alles hat seinen Bestand durch Gottes Wort. Im Kolosserbrief wird es einmal mit anderen Worten ausgedrückt. Im 1. Kapitel, Vers 17, steht Folgendes. Kolosser 1, Vers 17, da heißt es, alles hat seinen Bestand in ihm. Gemeint ist der Sohn Gottes. Gemeint ist der Herr Jesus Christus. Kolosser 1, Vers 17, alles hat seinen Bestand in ihm. Noch als zweite Verweisstelle will ich gerne mit euch den Hebräerbrief aufschlagen, da noch lese aus dem 1. Kapitel, ganz bekannter Vers, den ihr alle auch kennt, ganz gut kennt. Er wird auch von dem Herrn Jesus Christus gesprochen und es wird Folgendes gesagt, dieser, also der Herr Jesus Christus, ist die Ausstrahlung seiner, Vers 3, Kapitel 1, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch sein Wort. Und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. So steht es hier genau. Das entgeht uns. Das ist das Argument des Petrus an diese, ich müsste mal so sagen, die Christen, die wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen in dieser Zeit, in der sie leben, auch sich manchmal verhalten. Damals wie heute. Vielleicht sind wir doch aufzuscheuchen. Vielleicht sind unsere Seele, unsere Herzen zu beunruhigen. Ist es nicht so? Vielleicht ist es so, dass wir sagen, es gibt ja gar keinen Halt mehr. Es gibt ja gar keinen Anker mehr. Es gibt ja gar keine Stabilität mehr. Und es ist verständlich, wenn man die Welt betrachtet, in der wir leben, da ist es genauso, keine Stabilität mehr, kein Anker mehr. Alle Werte werden aufgelöst. Alle Werte, Ehe, Familie, Schöpfung, Evolution, alles wird aufgelöst. Es gibt keine Werte mehr. Es gibt keinen Halt mehr. Der Petrus weiß es, dass es so ist. Der Petrus weiß es, dass diese Welt so denkt und dass der Christ mitten in diesem Strom mitgerissen wird. Und nun sagt er zu den Kindern Gottes, denen er den Brief schreibt, denkt doch daran, dass einer durch sein Wort alles trägt. Dass alles durch dieses eine Wort Bestand hat, durch seine Kraft Bestand hat. Wir denke gar nicht daran, wenn wir jetzt morgens, jetzt sage ich es mal so mit meinen eigenen Worten, die Sonne aufgehen sehe. Und wir denken gar nicht daran, wenn also der Wind und die Wolke, der Regen und alles andere dann über den Himmel geführt wird, dass es dieser eine ist, der durch dieses eine Wort, durch seine Kraft es bewirkt. Es gibt nichts in diesem ganzen Universum, was es nicht nötig hätte, durch Gottes Kraft erhalten zu werden. Nichts hat in sich selbst Kraft, dass es sich selbst erhalten könnte. Alles muss durch Gottes Kraft erhalten werden. Alles wird durch Gottes Kraft erhalten. Das ist das Argument von dem Petrus. Wir denken, wir befinden uns in einem Haus, was gleich zusammenfällt. So, also so eine morsche, alte, Jahrhundert, Jahre alte Hütte. Und die bricht gleich zusammen. Und wir stehen da, wir gucken die ganze Zeit und sagen, es knirscht und es, also gleich wird alles zusammenbrechen. Das sind manchmal genau unsere Empfindungen. Und der Herr sagt, nein, nein! Es bricht nicht zusammen. Ich halte das alles fest durch mein Wort, durch meine Kraft. Und aus dem Grund bricht Schaudone zusammen. Und aus dem Grund wirst du erhalten. Wir müssen lernen zu denken, wie Gott denkt. Wir empfinden nicht immer so. Wir sagen nicht immer so, ich empfinde Sicherheit, ich empfinde Geborgenheit, ich empfinde, dass alles fest und stabil ist. Nein, wir werden zum Beispiel von unserem eigenen Leib immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir, also leiblich gesehen, sehr instabil sind. Es bricht alles zusammen, gell? Ja, das ist so. Aber während der äußere Mensch zerfällt, wird der innere erneuert. Was ist unsere Stabilität? Was ist unser Anker? Was ist unser Grund? Was ist für morgen und für übermorgen unsere Gewissheit, unsere Festigkeit? Es gibt nur eine einzige Gewissheit, eine einzige Festigkeit. Und das ist die, dass der Herr Jesus Christus Herr ist, wirklich Herr ist. Und kein anderer über ihm steht. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und er regiert. Und er hält alles fest in seiner Hand. In dieser ewigen Hand, in diesen ewigen Armen, als Sohn Gottes, ohne Anfang und ohne Ende. In diesen Armen hält er alles fest. Er hält dein und mein Leben fest. Wie sieht er uns an? Ich will das Bild einfach mal so gebrauchen. Nun, er schaut und sieht, wie wir in seine Hände liegen. Und um uns herum ist er. Um uns herum ist seine Größe, Macht, Souveränität, Kraft, Gnade, Liebe, Güte, Sanftmut, Geduld, Weisheit, alles. Das ist alles um uns herum. Und so sieht er uns in seiner Hand und wir verhalten uns mitten in seiner Hand wie jemand, der keine Sicherheit hat, keine Geborgenheit, keine Festigkeit, der wirklich gar nicht weiß, lebe ich morgen noch? Gibt es morgen für mich noch einen Weg? Ist morgen für mich noch eine Zukunft da, Hoffnung da? Habt ihr auch für euch, ich bin gleich am Ende angekommen, habt ihr auch für euch diese Zuversicht? Sagt ihr es euch persönlich mit hinein in alle Ungewissheit, die von unserer mangelnden Erkenntnis da ist. Der Herr trägt alles durch sein Wort. Und der Herr führt alles durch sein Wort zu seinem Ziel hin. Alles muss zu seiner Ehre dienen. Ich will das jetzt heute Morgen gar nicht mal aufschlagen, aber im Epheserbrief wird es auch so zum Ausdruck gebracht. Er führt alles zu seinen Zielen hin. Sein Wort hier in unserem Bericht bewirkt es, dass am Ende ein Gericht ist. Und es muss auch sein. Ein schönes Preisgericht für die Kinder Gottes, aber auch ein letztes Gericht für die, die Jesus Christus abgelehnt haben. Und dann auch gerichtet werden, die nicht im Buch des Lebens gefunden wird. Es gibt ein Ziel und dieses Wort führt alles diesem Ziel zu. Ein Architekt, ein einziger Architekt, der dreieinige, lebendige Gott, konstruiert, plant dieses Universum, den Himmel und die Erde, den Mensch. In 6 Tagen schafft er alles. Wie groß sind diese Hände? Wie mächtig und wie gewaltig ist dieser Arm? Und in diesem Arm, in dieser Hand befinden wir uns. Die letzten 2 Minuten möchte ich euch einfach dahin bringen, zu sagen, Herr, alles ist sicher, weil du meine Sicherheit bist. Dass ihr das begreift. Nicht, weil ich selber das alles so gut überschauen kann. Nicht, weil ich selber so gute Ideen habe. Nicht, weil ich selber dauernd Lösungen auch finden könnte für all die Probleme. Nicht von daher rührt unsere Sicherheit und Geborgenheit. Es kommt von diesem Wort. Es kommt von diesem Herrn aller Herren. Es kommt vom himmlischen Vater, vom Herrn Jesus Christus und vom Heiligen Geist. Und dann zu sagen als nächstes, weil ich weiß, dass in dir alles besteht und alles gehalten wird, weiß ich auch, dass alles zu einem Ziel kommt, welches gut ist und welches dich verherrlicht. Und wodurch ich am Ende meinem Ziel zugeführt werde, ihn anzusehen, mit meinem Angesicht ihn zu sehen, mich an ihm zu erfreuen. Ihn zu erkennen und sich an ihm zu erfreuen, ist das nicht unser Ziel? Will er uns nicht dahin bringen, dienen nicht dazu, alle Schwierigkeiten, Nöte, Probleme in dieser Welt? Sie haben alle dieses übergeordnete Ziel. Wir verstehen es nicht immer. Aber das sind Gottes Worte. Für uns, damals für die Christen, die diesen Brief bekommen haben. Nun werdet ihr in der nächsten Woche sagen, ich weiß, dass alles fest ist durch Gottes Wort. Ich weiß, dass alles seinem Ziel zugeführt wird durch Gottes Wort. Und ich weiß sogar, dass er sich erbarmen will und dessen Grund dafür ist, dass alles so lang dauert. Es sind noch viele da, die verloren sind und sie sollen zur Buße kommen. Oh, das soll uns doch anstecken, zu sagen, wenn der Herr so langmütig ist, lasst uns auch diese Langmütigkeit haben. Ja, es ist nicht leicht, in einer Welt zu leben, wo es so viel Gottlosigkeit ist und so viele kranke Menschen auch sind um uns herum und wir dauernd von ihnen geboxt und geschubst und gedreht und gestoßen werden. Aber Gott gleich zu werden, ihn nachzuahmen, wie im Neuen Testament es wirklich auch heißt, heißt auch, ach, ich will es ertragen um Jesu Wille. Ich will es ertragen um Jesu Wille und möchte auch, wie der Herr Jesus, dieses große Herz haben und für sie da sein. Und wo der Herr Türe auftut, ihnen den Heiland zeige. Amen. Ich möchte am Schluss noch mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr Jesus Christus, wir tun uns nicht leicht, in dieser Zeit zu leben. Und es scheint uns so zu sein, als würde es jeden Tag ungemütlicher. Und als würde jeden Tag noch eine Wolke hinzukommen. Ach, du bist das Licht der Welt, Herr Jesus Christus. Und wer mit dir und in dir wandelt und durch dich wandelt, der hat das Licht des Lebens. Herr, wir brauchen dieses Licht. Ach, wir brauchen den Blick zu dir hin. Wir brauchen den Blick für deine Größe, für deine Macht, für deine Stärke, für deine Ordnung. Für dich, der du ein wunderbarer Architekt bist, ein wunderbares Werk vollbringst. Und nichts kann schneller gehen, als es geht. Du zögerst ganz und gar nicht. Herr, hilf uns, das festzuhalten in den kommenden Tagen und darin zu wachsen. Hilf uns, an dir festzuhalten. O, richte du unsere Herzen und unsere Sinne zu dir hin aus. Aber richte du sie auch aus in diese Welt hinein gegenüber all den Menschen, die hier leben, unter denen du auch noch wirken möchtest und Buße schenken möchtest. Wir sind manchmal, Herr, so, ja, ohne Hoffnung, weil so wenig geschieht, dass wir gar nicht mehr wagen, unseren Mund aufzutun. Ach, hilf uns, dass wir es tun, wie du es getan hast, dass wir Zeugen werden für dein herrliches Werk. Ja, Herr, wir wollen dich darum bitten. Amen.